Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da ist unser persönlicher Podcast mit den wichtigsten Branchenthemen. Bei uns ist der Nick Lüthi, er ist Redakteur bei Persönlich.com. Nick, es passiert sehr viel in diesen Tagen.
Ja, wir haben heute Morgen eine Hiobsbotschaft mitbekommen, dass CH Media seine Today-Portal einstellt.
Das sind ja sechs etwa.
Genau, in der ganzen Deutschschweiz, Mittelland, ziemlich flächendeckend, immer schön angehängt an Regionalradio und Regionalfernsehen an diesen Standorten. Und offenbar hat das nicht funktioniert. Du hast, glaube ich, schon seit ein paar Tagen gehört, dass das wird kommen, Jade. Was weißt du?
Ja, es ist ein bisschen in der Luft umgeschwirrt. Also, es hat sich einfach ein bisschen abzeichnet, dass es, wie du vorhin gesagt hast, nicht funktioniert hat, dass auch die Einnahmen ausgeblieben sind. Und ich glaube, es war ein Prinzip gewesen, ein End mit Schrecken ist immer noch besser als ein Schrecken ohne Ende. Und ich glaube, man hat dann gesagt, man muss das kompromisslos durchziehen, also schwarz oder weiß, und man hat jetzt halt schwarz gewählt. Ich glaube, es ist nachvollziehbar, wenn man einfach das Nutzerverhalten beim Internet anschaut, bei sich persönlich, man nutzt irgendwie 5 oder 6 Portale und mehr halt nicht. Und ich glaube, auch die Diskussion über Qualitätsjournalismus und so ist auch ein bisschen müßig. Jeder gibt sich Mühe. Das Problem ist heute einfach, die Nische zu finden, wo der Konsument sagt, ich will das Medienprodukt.
Ja, und online gilt natürlich sehr stark der Winner takes it all. Und es gibt 2, 3 starke, reichweitenstarke Marken, wie zum Beispiel srf.ch, 20 Minuten, dann mit Abstand, aber auch noch Tagesanzeiger, also Tamedia, Newsnetzverbund, now.ch, die sind einfach alle um Welten stärker als die Today-Portal, die natürlich nur ein regionales Potenzial haben. Und in dieser Zeit, wo es die gegeben hat, das älteste von diesen Portalen gibt es seit 2015, FM Today in St. Gallen, die haben bestenfalls regional ausgestrahlt und so ist schon mal die Reichweite beschränkt. Publizistisch, soweit ich es beurteilen kann, haben sie auch nicht jetzt irgendwie ein hammerscharfes Profil gehabt, dass man genau gewusst hat, das bekommen wir nicht in der Erde. Es ist so ein bisschen lokale Soft-News. Sport, ja, so ein bisschen das Programm, das auch die Regionalfernsehen und die Lokalradio geboten haben.
Also ich habe es heute in Zürich und habe gefunden, sie machen eigentlich einen guten Job. Aber wie gesagt, es war nicht zwingend gewesen, dass man drauf gegangen ist. Interessant ist natürlich jetzt, wird die ganze Diskussion natürlich wieder angeregt werden durch das und man wird sagen, SRF, warum müssen die auch ein eigenes Online-Portal machen? Das wird natürlich auch Diskussion sein, auch von den anderen Online-Betreibern, die sich durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wir haben es ja gehört, in den letzten Wochen herausgefordert gefühlt.
Wobei, das ist gerade ein schlechtes Beispiel für das. Also im Regionalen hat sich SRF zurückgehalten und hat vor Irrtum vorbehalten, 3 oder 4 Jahren haben sie die Webpräsenz von der Regionaljournal aufgelöst. Also online ist regional praktisch nicht mehr vorhanden gewesen.
Gut,
also dort ist keine direkte Konkurrenz.
Gut, aber in einer Stadt wie Zürich ist natürlich regional auch gerade national. Oder? Also da gibt es natürlich
gleich ja.
Eine große Deckung. Auch in Bern ist das natürlich, bei der Bundespolitik und so. Also, aber wie gesagt, die Diskussion wird sicher weitergeführt. Aber ich glaube, schlussendlich ist das nicht der Grund für den Entscheid. Man hat einfach gesehen, man kommt mit dem Produkt nicht weiter. Und ich glaube, man kann auch ein bisschen 2 Schlüsse ziehen aus dem. Zum einen, es wird einfach kälter werden. Man muss sich wärmer anziehen bei den grossen Verlagen. Wir haben die ganze Geschichte bei der Tamedia, jetzt kommt CH Media. Es werden andere folgen. Und das Zweite ist einfach, wir haben in der Schweiz, obwohl man hat immer in der anderen Stimme gehört, wir haben sehr viele Medien. Die Frage ist einfach, haben wir auch genügend Nutzer? Haben wir auch genügend Publikum, das das nutzt?
Erstens haben wir genügend Nutzer und zweitens
haben wir... es kann kommerziell umsetzen.
Und zweitens haben wir die richtigen Medien. Also richtig ist natürlich immer schwierig, was ist der Maßstab? Man könnte von Demokratierelevanz, man kann von unserer Staatsform ausgehen, dass wir gut informierte Bürgerinnen und Bürger brauchen bei all den Abstimmungen und Wahlen, wo man sollte eine Ahnung haben, wenn man den Stimmzettel in die Urne legt. Ich habe jetzt die Today-Portal nicht unbedingt so auf dieser staatspolitisch relevanten Seite gesehen, sondern eben, es war gute Unterhaltung. Es war ein Mix von Themen gewesen. Also der Verlust jetzt aus einer übergeordneten Warte halte ich für relativ bescheiden. Natürlich ein Verlust für die dort gearbeitet haben, aber es ist nicht, dass jetzt eine gewichtige Stimme verloren geht und wo man noch lange wird vermissen und nachher trauern.
Ja, da muss ich jetzt ein bisschen widersprechen. Ich glaube, die Region und das Lokale, der lokale Raum ist halt schon noch wichtig, dass der irgendwo auch noch abdeckt wird, weil in Amerika läuft, Trump und so, da kann man ja in allen Medien lesen, aber wenn wirklich dann irgendwo in Langenthal oder so läuft, das sollte ja eigentlich abdeckt werden von den Medien. Also, das ist auf jeden Fall eine traurige Meldung. Es ist ein Zeichen, dass unserer Branche schlecht geht. Wir wollen auch nicht immer jammern, aber es ist ein weiteres Indiz. Es ist CH Media dran. Wir werden die Situation sicher verfolgen. Wir haben eine neue Geschäftsführerin, aber das darf man glaube ich nicht sagen. Es ist eine Direktorin vom Verband von Schweizer Medien, Frau Guggenbühl. Was weißt du über sie?
Ich habe relativ wenig gewusst. Ich muss ehrlich sagen, als ich den Namen gelesen habe, habe ich den das erste Mal gesehen, was ja eigentlich selten vorkommt. Ich habe mit irgendeiner Figur gerechnet, wo mir vertraut war, aus einem Verlag, irgendein Verlagsmanager, der auf die Verbandsseite wechselt. Pia Guggenbühl, ich musste nachschauen und habe auf den ersten Blick keine Medienbezoger kennt. Sie hat uns nachher korrigiert im Interview, wo wir ihr eine Frage gestellt haben. Sie hat tatsächlich während dem Studium und auch nachher noch bei verschiedenen kleineren Medienprojekten gearbeitet. Interessant, unter anderem beim alternativen Lokalradio Lora hat sie eine Sendung gemacht und später hat sie dann noch bei der Financial Times Deutschland gearbeitet.
Also ja, beide Pole hat sie so abdeckt, wenn man
genau,
so
sagt. Genau, ja. Die Financial Times ist ja eingestellt worden. Es sei nicht wegen ihr gewesen, hat sie gesagt. Also nicht ein Malus, wo sie da quasi die Verbandstätigkeit einbringt. Im Gegenteil, sie ist eine gewiefte Lobbyistin. Sie hat vor allem in diesem Bereich ihre Meriten. Sie war ja Kommunikationschefin von der FDP Schweiz, also ist in Bundesbern vernetzt. Sie war Verbandslobbyistin. Und ich glaube, es ist auch ein bewusster Entscheid, dass man diese Seite stärkt. Also jemand, der in diesem Lobbyumfeld für die Schweizer Verlage sich stark machen. Und da gibt es ja etliche Geschäfte, die anstehen und wo es wichtig ist, dass der Verband eine gut vernetzte Figur hat.
Gerade in Krisenzeiten ist natürlich die Verbandstätigkeit sehr wichtig. Ich glaube, es ist sicher ein Vorteil, wenn man die Verband-DNA auch ein bisschen kennt. Oder? Und der Stefan Wabel hat das eigentlich sehr, sehr gut gemacht. Er gilt ja eigentlich als der optimale Geschäftsführer von dem Verband. Man bedauert das überall, dass er geht. Und ich kann mir aber vorstellen, dass Frau Guggenbühl mit ihrer Erfahrung eben auch aus Bundesbern von den Verbänden eine sehr gute Persönlichkeit ist. Und wir wünschen ihr an dieser Stelle viel Glück und Erfolg. Ja, und dann ist natürlich das ganz grosse Thema Donald Trump. Da kann ich vielleicht noch etwas sagen. Ich bin im Auge des Taifuns gewesen, die letzte Woche.
Wobei, so schlimm ist er gar nicht gewesen.
Nein, es ist, ja, aber es ist eben, das Interessante ist ja immer, im Auge des Taifuns, da ist ja immer windstill, oder? Und das ist jetzt in dem Fall auch ein bisschen gewesen. Also, ich bin dann gewesen in Miami und dann nachher haben wir weiter runtergegangen auf West Palm Beach. Wir sind noch vor Mar-a-Lago gewesen und haben dort Paul Ronsheimer getroffen. Er ist der grosse Mann von der Bild-Zeitung und sind dann später in dem Convention-Center.
Aber Donald Trump selber hast du nicht getroffen.
Donald Trump,
also, es gibt kein Selfie, also in deiner grossen Selfie-Sammlung mit Weltpolitikern.
Ja, da hat es eigentlich gegeben, wenn es gesagt hat, aber jetzt einmal nicht. Er ist 100 Meter von mir weg gewesen. Ich bin aber nicht im Saal rein gewesen, sondern unten im Restaurant. Und es interessant ist eigentlich gewesen, in dem riesigen Convention Center, die Amerikaner sind ganz anders als wir. Also das ist eine grosse Gelassenheit. Jetzt würde man ja erwarten, dass in dem Convention Center, das ist abgebaut in einem Hilton Hotel gewesen, dass in der Bar unten natürlich eine Übertragung ist von dieser Rede. Nein, das ist nicht gewesen. Man hat dort unten ein Eishockey-Match übertragen und ein Rugby-Spiel. Also das Hilton Hotel hat sich politisch absolut korrekt verhalten und hat gesagt, wir wollen uns da nicht reinmischen. Und überhaupt, wenn man dort rumgelaufen ist, an dem Abend in Miami, also in West Palm Beach, also in der Heimat, in der neuen Heimat von Donald Trump, war eine völlige Unaufgeregtheit gewesen. Es war ein bisschen wie ein Länderspiel von der Schweiz. Also sind ein paar rumgefahren, haben Kuben natürlich und ein bisschen Trump gerufen. Aber sonst eigentlich nichts. Es hat keine Gegendemonstrationen gegeben. Es hat relativ viel Polizei gegeben, ist ja klar gewesen. Ist immerhin der neue amerikanische Präsident und hat ja zwei Attentatversuche gegeben. Aber sonst ist das eigentlich sehr gelassen, sehr relaxed abgelaufen und das hat mich schon noch stark verwundert.
Warum denn? Also ich denke auch bei der SVP-Wahlveranstaltung geht es ähnlich ruhig zu und her, auch wenn die viel politische Gegner hat. Also ist das nicht ohne Eigenheit von genau so einem Moment? Du hast etwas anderes erwartet in diesem Fall.
Ja, ich habe mehr Aufgeregtheit erwartet. Ich hätte jetzt auch ein Feuerwerk erwartet. Das hat es auch nicht gegeben. Also in dem Sinn ist das eigentlich sehr ein ruhiger, relaxter Abend gewesen. Und in den nächsten Tagen, wenn man in die Bars gegangen ist, in dem West Palm Beach, ich bin dann auch noch vorgelaufen nach Mar-a-Lago, wo der Trump wohnt. Man ist etwa 500 Meter von das Gebäude angekommen und dann hat es einen Polizist gegeben, zwei Polizisten, die gesagt haben, da ist fertig. Aber sonst überhaupt nicht. Und auch in den Bars am Abend ist der Wahlkampf überhaupt kein Thema gewesen. Also auch wenn man Leute angesprochen hat, die haben dann irgendwie mit den Schultern geschüttelt. Jetzt muss man natürlich ehrlicherweise sagen, dort haben natürlich die meisten für den Trump gestimmt. Aber ich glaube, es hat auch einen anderen Grund. Es hat nämlich den Grund, dass in Amerika die gedruckten Medien, also Zeitungen, gar nicht mehr visibel irgendwie fassbar sind. In den Hotels laufen auch keine Fernsehübertragungen. Also das Medienverhalten ist vor allem aufs iPhone und auf die sozialen Medien konzentriert. Also jeder ist eigentlich mit sich selber ein bisschen beschäftigt. Und von dem her findet der Austausch gar nicht statt. Ich habe dann noch versucht, eine Zeitung irgendwie zu erwerben, wo irgendwie draufsteht, Trump hat gewonnen oder so. Unmöglich gewesen, irgendwo die New York Times überzukommen, in irgendeinem Shoppingcenter, ist dann so ein lokaler Anzeiger gewesen. Und das hat mich schon noch fasziniert. Und auch am Tag vorne in Miami hätte ich jetzt erwartet, dass irgendein Trump- oder Harris-Plakat sind, überhaupt nichts. Und aber wenn wir mit den Leuten im Restaurant geredet haben, auch mit den Barleuten oder so, die Rugby hat die mehr interessiert. Also, das ist schon noch der grosse Unterschied zu Amerika und Europa und vor allem Deutschland. Also in Deutschland hat man ja die Aufgeregtheit in den Medien festgestellt. Und das Zweite, man redet ja immer von Qualitätszeitungen. Ich habe es jetzt gesehen bei meiner Lieblingszeitschrift, die ich seit 40 Jahren abonniert habe, das ist der Spiegel. Ich meine einfach die Ungenauigkeiten in der Berichterstattung.
Das was ist schon, hast du dort? Also was,
ja,
was
ist zum Beispiel
Details oder gewichtige Fehler?
Ja, sind schon, ich meine, er schreibt zum Beispiel, der Trump hat eine grosse Rede gehalten in Mar-a-Lago. Die Rede hat er gehalten im Convention Center. Sind 8 Kilometer auseinander. Oder dann ist gestanden, der Trump schaue von seinem Mar-a-Lago auf seinen eigenen Golfplatz ab. Der Golfplatz ist irgendwie auch 8 Kilometer weg. Und da sieht man natürlich dann schon, ich meine, es ist jetzt nicht weltentscheidend, aber man sieht dann schon, das sind die kleinen Details,
wo nee, es ist irritierend, weil, glaube ich, bei den Autorenzielen sind sicher 17 M
mindestens. Ja, es sind 17 M und sie haben es dann, glaube ich, auch korrigiert und so. Aber es sind einfach die kleinen Sachen, oder? Und wir haben natürlich auch gesehen, zum Beispiel die Zeit hat dann, glaube ich, Fuck geschrieben im Titel. Ich finde, das ist einfach nicht der Anspruch von einer Qualitätszeitung. Oder? Also Spiegel hat dann geschrieben, jetzt kommt das Gruselkabinett von Trump. Ich finde einfach, wenn man schon den Begriff Qualität immer um die Ohren schlägt, dann soll man einfach nüchtern berichten, was dort passiert ist.
Hervorragend. Aber dort ist ja eine gewisse, also im Spiegel ist eine gewisse Obsession feststellen.
Ja, ist eine Obsession feststellen, oder? Und gleichzeitig, und das finde ich natürlich dann schon noch bemerkenswert, ich meine, in Deutschland eine riesige Krise, wirtschaftlich und vor allem politisch, und dann die Deutschen, die immer mit den Finger auf die Amerikaner zeigen, die ja gleich eine Demokratie haben, über 200 Jahre, das finde ich dann schon irgendwie ein bisschen seltsam.
Aber wie gesagt, wenn es kommerziell funktioniert, das ist nachher die andere Seite. Also ja, wenn der Spiegel ein Publikum bedient, das das erwartet. Genau. Sie tragen so natürlich auch zu einer Bubble-Bildung bei, also dass sie quasi einfach ihr Publikum bedienen. Aber am Schluss sind es kommerzielle Unternehmen, die ihr Geld verdienen aktuell umso mehr. Und offenbar gewinnt der Spiegel mehr mit diesen Trump-Titeln, als dass er verliert. Also vermutlich ist es so ein sehr pragmatischer Entscheid.
Ja, ich habe es noch interessant gefunden. Also der Druck des Spiegel von letzter Woche, der hat natürlich dann plötzlich den Scholz und die ganze Regierungskrise auf dem Titel gehabt. Der Trump hat eine kleinere Rolle gespielt. Also da haben sie alle aus dem Online-Verhalten schon gemerkt, dass eigentlich die Leute, eben, weisst du eigentlich DNA vom Spiegel? Das ist natürlich schlussendlich die deutsche Politik, dass man die jetzt mehr gewichten sollte. Aber das ist schon noch eine interessante Erfahrung und es ist irgendwo auch noch eine erschreckende Erfahrung, dass wenn du die haptischen Titel nicht mehr hast, wie Zeitungen, oder? Früher hast du über, ich bin an der Beerdigung von Johnny Hallyday in Paris, da hast du am Kiosk in Paris 40 Titel gehabt, wo der Johnny Hallyday drauf gehabt hat. Das ist jetzt auch übertrieben, oder? Aber wenn du an der Wiederwahl von Trump bist und nie siehst du eine Zeitung mit dem Cover drauf von Trump, ist ja irgendwo auch ein bisschen beängstigend, vor allem in der Schweiz, wo immer noch ein Zeitungsland ist, oder?
Ja, vor allem, wenn man eben nachher so laut schreit und vor allem sich auf Prognosen, eben Gruselkabinett, was da alles noch könnte kommen, klar, Es ist zu erwarten und schon mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit.
Vielleicht auch nicht.
Wir wissen es nicht, also was Zukunft angeht. Genau, Prognosen sind ja immer schwierig, wenn es Zukunft betrifft. Aber was mich mehr verblüfft hat, gut, ich muss immer aufpassen bei so Aussagen, irgendwo ist es dann vermutlich schon gestammt, aber die massive Wählerwanderung von der Mitte Richtung Trump, die ja letztlich oder Ausschlag gegeben hat zu diesen teils deutlichen Siegen auch in den Swing States, man kann mich jetzt nicht gross erinnern, dass ich von dem im Vorfeld gelesen habe, dass es so Wanderungen gibt. Also, dass aus der Mitte viele Bürgerinnen, US-Bürgerinnen und Bürger neu den Trump werden wählen. Im Nachhinein hat man das nachher festgestellt. Im Nachhinein ist man immer gescheiter. Ich habe das Gefühl, das hätte man können beobachten, wenn man irgendwo genauer hergeschaut hat.
Ja, das Interessante ist natürlich auch, wenn zum Beispiel der NZZ am Samstag hat eine Statistik gehabt, dass vor allem in den grossen Städten, wo bis jetzt auch immer, sage jetzt Rot-Grün, auch in Amerika, oder ein bisschen das aufgeschlossene,
liberal,
urban-liberale Publikum ist, dass die den Trump gewählt haben. Es hat in Frankreich eine interessante Umfrage gehabt. Es hat, glaube ich, 80 Millionen gewonnen. Und der hat aber nicht, wie ist er drauf gegangen? Er hat nicht eine Umfrage gemacht und gesagt, Nick, was stimmst du? Oder Peter, was stimmst du? Maya, was stimmst du? Das sagt natürlich jeder, er stimme nicht dem Trump, sondern er hat vorgestellt, was stimmt mein Nachbar? Und aufgrund von dieser Frage und dieser Überlegung ist er drauf gekommen, dass eigentlich der Trump könnte gewinnen. Und darum hat er am Schluss dann 80 Millionen Franken gewonnen. Also, ich finde das noch interessant, dass man eigentlich nicht von sich selber ausgeht, sondern von dem, der neben einem wohnt. Wie das ist dann ein bisschen anonymer und ist vielleicht auch weniger subjektiv, oder?
Ja, und die Umfragen sind ja eben genau wieder so gewesen. Und es ist ja bis zum Schluss Kopf-an-Kopf-Reden, es sind Prognosen gewesen.
Genau, aber das kann man den Medien jetzt nicht vorwerfen, oder? Weil die Leute sind natürlich den einen verhalten.
Das stimmt.
Genau, da haben wir ja in der Schweiz.
Ausser man macht eben andere Umfragen, wie zum Beispiel, wie du gesagt hast. Also, dass man dort überlegt, weil das ist ja auch schon vor 8 Jahren so gewesen, dass man den Sieg nicht erwartet hat und vielleicht gibt es eben andere oder gäbe es andere Umfragemethoden, dass man präziser als das reale Ergebnis herkommt.
Ich war jetzt ja dreimal in Amerika gewesen, bei grossen Anlässen. Ich war bei der Inauguration von Obama 2008 ist das gewesen, in Washington, 2009 ist das gewesen, Anfangsjahr. Und dort hat mich zum Beispiel fasziniert, dass sehr viele schwarze Leute hatten. 80% der Leute, die dort anwesend waren, sind schwarz gewesen, sehr gut gekleidet. Für sie war das ein Viertag, wo der Obama neuer Präsident geworden ist. Von dem hat man eigentlich in der Schweiz auch nichts gelesen oder in Europa. Das zweite war die erste Wahl von Trump. Wir sind dort ins Hotel eingekommen, weil wir bei der Hillary Clinton einfach nicht eingekommen sind wegen der Akkreditierung. Und da war ganz ein anderes Publikum wie jetzt. Also dort sind eher die Leute aus dem mittleren Westen mit den Cowboy-Hüten oder vielleicht auch ein bisschen unbedarft, wo die das erste Mal nach New York gekommen sind. Jetzt, 2024, haben wir ganz ein anderes Publikum gehabt. Da haben wir eigentlich ein Goldküsten-Publikum gehabt. Good-looking-Typs, junge Leute, gut aufgemacht, Manager-Typ. Also jetzt nicht Leute, wo man würde sagen, die sind des Teufels oder des Schreckens oder die mit den Hörnern oben dran. Klar, hat es auch zwei, drei solche gehabt. Aber die meisten, die aus dieser Convention Hall gekommen sind, das sind Leute eigentlich wie du und ich. Das sind normale Leute, die man in der Schweiz vielleicht würde sagen, Grünliberal oder FDP-Wähler. Also von dem her, rein visuell, hat man schon eine Veränderung festgestellt, oder? Und ich muss mich insofern jetzt auch ein bisschen korrigieren. Ja, wieso soll es Demonstrationen geben im Auge des Taifuns, wenn natürlich 90% von dort für den Trump gestimmt haben? Die anderen sind in der Minderheit gewesen, die sind auch in einem Kälteschock gewesen. Mit dem Resultat, muss man ganz ehrlich sagen, hat niemand gerechnet. Aber jetzt das Fazit von meiner Geschichte ist eigentlich die, Amerika ist weit weg und dass man wirklich einen Eindruck bekommt, was dort passiert, muss man dort hingehen, oder? Und die Verteufelung und alles vom Trump, wo wir vor allem in deutschen Medien hatten, hat dort eben so nicht stattgefunden. Und der zweite Punkt war, er ist natürlich mit einer grossen Mehrheit gewählt worden, oder? Das war ja in den Wahlen vorher nicht gewesen. Das hat irgendeinen Grund gegeben. Und ich finde eben die Fragestellung viel interessanter. Warum hat er jetzt plötzlich die absolute Mehrheit bekommen? Ich meine, die Amerikaner sind ja nicht immer wieder
mit. Das ist auch die Frage, die mich umtreibt oder wo ich gerne noch mit Antworten darauf bekomme. Und ich hoffe, dass man neben aller Aufgeregtheit, die es sicher auch weiterhin wird geben in den Medien, dass man auch Erklärstücke wird lesen, warum das es die Wählerwanderung hat gegeben, vor allem in der Mitte eben von Schichten, wie du es vorhin beschrieben hast.
Ja, und der dritte Punkt ist natürlich, und da vergisst man natürlich immer, der Trump ist natürlich ein Showstar. Der ist seit den 80er Jahren ist der natürlich omnipräsent, vor allem auch durch seine Fernsehsendung. Also der ist ja wie wenn der Emil plötzlich würde in der Schweiz Bundespräsident werden, oder? Der ist ja immer präsent gewesen, der hat uns ja eigentlich immer, oder die Amerikanerinnen und Amerikaner, eigentlich immer ein bisschen im täglichen Leben mitverfolgt. Und Amerika ist natürlich auch ein bisschen ein Land von den grossen Shows. Also viel mehr wieder mehr in Europa. Und da hat sicher auch in diesem Wahlkampf wieder eine Rolle gespielt. Ja, besten Dank, Nick Lüthi. Haben wir einen kleinen Exkurs gehabt noch über Amerika. Ich wollte also nicht mit einem grossen Wortschwall kommen, aber wenn ich schon auf Amerika durchfliege, dann wollte ich auch noch etwas sagen. Also, besten Dank, gute Woche. Freut mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind.